Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Schönen guten Nachmittag und willkommen zur Plattform hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und heute Nachmittag, ja, ganz spannend, wir haben das schon vorher angekündigt, sprechen wir über Abenteuerreisen und zwar Reisen mit dem Fahrrad, ja, zu den Bergen, zu den 8000ern und das ist die Ankündigung auch zu einem Vortrag, zu einer Multivision, über die wir gleich auch noch sprechen werden und mein Studiogast ist heute der Christian Rottnegger. Christian, ganz herzlich willkommen hier in der Plattform heute Nachmittag.
Hallo Michael.
Und wir sprechen über deine spannenden Abenteuerreisen, möchte ich fast sagen, Fahrradtouren, über deine ja auch Vorträge, die du aus Fotos und aus Filmen gestaltet hast. Ganz tolle, spannende Sache. Eine Stunde lang. Ich würde sagen, wir machen aber auf jeden Fall zunächst mal wieder eine kurze Vorstellrunde. Ja, an wer genau gehört hat, zugehört, hatte ich gerade gesagt, wieder. Wir haben schon mal in der Wissenstrahlung, das war vor 14 Tagen, dann am Sonntag waren es 14 Tage, eine Sendung gemacht mit dem Christian. Aber ja, heute ist Plattform und heute sprechen wir vor allem über die Veranstaltung. Nichtsdestotrotz, wer noch nachhören mag, kann auch gerne bei der Wissenstrahlung nochmal hören, was wir da gesprochen haben. So, Christian, nun darfst du aber nochmal zu dir das Notwendige sagen. Einfach kurze Vorstellung, wer bist du, was machst du, wie bist du zum Radfahren, zum Bergsteigen und eben zu den Themen, die wir heute besprechen, gekommen und alles, was man so über dich wissen muss, in Kürze.
Ja, mein Name ist Christian Rottnegger, ich bin 71er Jahrgang. Ich bin in Bobingen, das ist südlich von Augsburg, bin ich geboren und aufgewachsen, lebe heute im Ostallgäu, direkt an den Bergen. Ja, die Berge, meine große Leidenschaft, ich bin Bergsteiger, Abenteurer, habe zwar auch mal was Richtiges gelernt, also mal Schreiner, Tischler gelernt, aber die Berge und das Abenteuer haben mich viel mehr fasziniert. Und so zieht es mich immer wieder zu großen Abenteuern in die Berge, in die Welt, mit dem Fahrrad, zu Fuß und so weiter.
Mhm. Bist du als Jugendlicher dann auch schon mit dem Fahrrad sehr viel in den Bergen umhergefahren, so mit Mountainbike oder mit irgendwie dann also Fahrradtour und Berge irgendwie schon verknüpft irgendwie da?
Ja, das war verknüpft. Ich bin ja als Kind ins Gebirge gekommen durch meinen Opa, mein Großvater. Er war ein begeisterter Bergsteiger und Kletterer. Auch mit dem Rad war er viel unterwegs und so sind wir viel mit dem Fahrrad da in den Alpen unterwegs gewesen und haben dann anschließend noch Bergtouren gemacht. Und das war für mich eine ganz faszinierende Zeit und ja, die hat mich eigentlich geprägt.
Mhm. Und wann war dann deine erste Reise, sagen wir mal, mit Rad oder mit Fahrrad? Oder in die Berge oder eben so die erste kleinere Tour, wo du gemerkt hast, solche eher etwas abenteuerlichen, spannenden Touren, das ist mein Ding, das möchte ich machen, das vielleicht noch mit Fotografie zu verbinden. Also 14 war die erste Tour mit ja, Begleitung noch. Wann bist du dann das erste Mal so für dich losgezogen?
Also die erste ganz große Tour war, da war ich 20 Jahre alt. Mhm. Da bin ich aufgebrochen in südliche Afrika. Habe vorgehabt, die Kalahari und die Namib-Wüste mit dem Fahrrad zu durchqueren. Und ja, es war ein großer Plan. Ich habe mich auch stark gefühlt. Ich war jung, ich habe viel Sport gemacht, habe viel trainiert und war mit dem Fahrrad viel unterwegs. Und ja, es ist mir im Kopf geblieben, die Tour, weil sie wäre fast schlecht ausgegangen. Mir ist das Wasser irgendwann da ausgegangen, weil ich nicht mehr fahren konnte in der Kalahari auf diesen sandigen Pisten. Und irgendwann habe ich dann mein Fahrrad mal an den Pistenrand gelegt und bin in dieses Buschland reingelaufen. Warum ich das gemacht habe, weiß ich bis heute nicht. Und bin doch mit viel Glück auf eine verlassene Farm gestoßen, da wo noch Wasser war. Und habe dadurch das Ganze wahrscheinlich überlebt.
Das heißt, das war schon eine wirklich gefährliche Situation, wo du auch noch nicht genau wusstest, was für so eine Abenteuerreise alles an, ja, an Dingen wie eben ausreichend Wasser vielleicht notwendig ist. Und man macht so seine Erfahrungen, man lernt und dann irgendwo zieht man dann auch für die nächste Reise, die nächste Tour dann Konsequenz und bereitet das entsprechend anders auf oder vor.
Ja, ganz sicher habe ich daraus sehr viel gelernt und ja, seitdem auch genügend Wasser dabei. Ich weiß, dass ich da viel Wasser brauche und dass es auf sandigen Straßen oder Pisten schwer zum Fahren ist.
Ich glaube, gerade Wasser ist ja das Entscheidende. Das, was der Mensch als Allerdringlichstes braucht, ist, glaube ich, so, oder?
Das Wasser ist das Entscheidende. Also ja. Essen kann er lange überleben ohne Essen, der Mensch. Aber Wasser, das ist ganz wichtig und das braucht er viel.
Ganz schön, vor allem trinkbares Wasser natürlich.
Genau.
Also da hast du dann das erste Mal so eine Tour gemacht. Wie lang war die dann damals? Auch schon über eine Monats- oder Halbjahr Zeitraum? Oder wie lange hast du da gefahren?
Ja, das waren auch 3,5 Monate war ich da unterwegs. Aha. Und war auch schon eine längere Zeit. Und ja, war eigentlich eine großartige Sache.
Mhm. Und dann hast du erstmal die Pause gemacht oder bist du dann ab da dann jährlich zu Touren losgefahren? Weil ich meine, deine erste große Tour, die wir auch dann sprechen, kürze, war ja dann erst vor einigen Jahren. Das heißt, zwischen der Zeit damals und jetzt liegen ja schon, naja, knapp 30 Jahre ungefähr.
Nein, ich war da viel unterwegs. Also ja. Ich war jedes Jahr mehrfach auf Expeditionen unterwegs, an hohen Bergen in der Welt. Ich war in den 5, 6, 7 und 8.000ern unterwegs. Hab da viel Erfahrung auf solchen extremen Expeditionen gesammelt.
Die bekanntesten Berge, die du dann schon besichtigt oder bestiegen hast, was waren das dann so, die man so vielleicht kennt, so aus den Abenteuern von anderen Bergsteigern, Reinhold Messner und Co. zum Beispiel?
Ja, der bekannteste Berg war sicher der Mount Everest, an dem ich mich auch versucht habe. Da hat es leider auch nicht funktioniert, auf den Gipfel zu kommen. Ich war dann am Zhouyu, das war 8000er in Tibet, da hat es funktioniert, da war ich auf dem Gipfel und ja, und dann nochmal 8000er in Pakistan. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, wir fahren jetzt mal mit dem Fahrrad los und versuchen mit dem Fahrrad dahin zu kommen zu den 8000ern, um die dann zu besteigen.
Hat eigentlich das in der Form, so wie du es jetzt dann gemacht hast, schon mal jemand gemacht? Oder gibt es da also keine vergleichbaren Vorbilder oder anderen Leute, die darüber vielleicht dann auch schon erzählt haben? Ist das wirklich dann so in der Form einzigartig? Also eine Kombination von dir oder wie ist das eigentlich?
Nein, also viele haben es noch nicht gemacht. Es gab aber einen, der es vor uns gemacht hat und der mich auch inspiriert hat zu diesen beiden großen Touren, zu denen ich dann aufgebrochen bin. Das war der Göran Grob, ein Schwede. Er ist 1996 eben von Schweden, also von Europa aus, in den Himalaya mit dem Fahrrad gefahren aus eigener Kraft. Und hat dann den 8000er in den Mount Everest bestiegen.
Und davon hattest du auch mitbekommen, hat dich das auch ein bisschen inspiriert und dann hast du gesagt, sowas Ähnliches, mal Vergleichbares möchte ich auch.
Ich habe das Buch von ihm gelesen und da habe ich gewusst, also das ist eine total irre Geschichte, sowas möchte ich auch versuchen.
Das heißt, zumindest in Deutschland oder so im weiteren Umfeld gibt es jetzt niemanden. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganz viele Leute machen, sondern das ist schon wirklich was ganz, ganz Besonderes, was du machst.
Das ist was ganz was Besonderes auf jeden Fall. Also gibt es nicht viele Leute.
Eben, ich will nochmal herausstreichen, was du heute uns erzählst und überhaupt, das ist schon ziemlich einzigartig, insofern auch ganz besonders spannend. Also auf jeden Fall hast du dann irgendwann dir überlegt, du möchtest auch so eine Tour machen und welches Jahr rum war dann das so, die Entscheidung und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann gestartet bist?
Geplant haben wir es 2005. Und da wollten wir dann eigentlich auch los, aber es war schwierig. Die Länder auf dem Weg zwischen Deutschland und Pakistan, also wir wollten nach Pakistan ins Karakorum-Gebirge zum Gashabrum 2, einer der 5-8000er im Karakorum. Und die Länder, die wir durchqueren mussten bis dahin, die waren sehr problematisch. Der Iran war wieder ein Riesenproblem. Und dann haben wir das verschoben aufs nächste Jahr, gesagt haben, vielleicht ist da nicht mehr so problematisch und da war es wieder problematisch und dann haben wir es nochmal ein Jahr verschoben. 2007 konnten wir dann aber endlich starten.
Du sagst wir, das müssen wir auch noch klären, wer noch mit war.
Genau, es war ein kleines Team, ein tolles Team hab ich zusammengekriegt mit ein paar Kameraden, mit denen ich immer unterwegs bin. Und so sind wir zu viert in Augsburg dann gestartet mit dem Fahrrad. Und sind zu dritt in Pakistan angekommen.
Ja, also Fahrrad habt ihr mitgenommen. Erzähl mal, wie viel Gepäck habt ihr denn da auf dem Rad? Ich meine, der eine oder andere, der zuhört und vielleicht gerade jetzt auch von Radtouren zurückkommt, von der, was weiß ich, Bodensee oder sonst irgendwo kleineren Touren, weiß, Parktaschen vorne, Parktaschen hinten. Das ist aber nochmal eine andere oder eine nicht zu vergleichen natürlich mit der Kategorie von Reise, die du sie unternommen hast. Wie schaut es aus, was da auf dem Rad so alles drauf und wie viel Gewicht und Gepäck hast du da mitgenommen denn?
Bei mir waren es etwa 50 Kilo, was das Fahrrad mit Gepäck gewogen hat. Das meiste davon an Gepäck war Kameraausrüstung, weil wir wollten nicht nur dieses extreme Abenteuer schaffen, sondern wir wollten auch gute Bilder und Filme, authentische Filme mitbringen. haben da entsprechend aufwendige Ausrüstung mit dabei gehabt und das war eigentlich der Großteil des Gewichts, das was auf meinem Fahrrad beladen war.
Mhm. Alles schon digital wahrscheinlich dann, oder?
Bei der ersten Tour war teils digital, war auch noch eine analoge Kamera mit Dias dabei, die ich dann später gescannt habe und für den Vortrag auch verwendet habe.
Ja, das heißt, da hat natürlich das Thema, man kann natürlich, muss dann auch die Dia, die entsprechend gut bewahren, mitschleppen. Bei der Digitalkamera könnte ich mir vorstellen, kann man noch dann irgendwo auf einer Speicherkarte, die winzig ist und vielleicht sogar dann über irgendwo, wenn man das Glück hat, mal ein Internet zu haben, nach Hause schicken. Aber bei so einem Dia-Film ist natürlich immer schon sehr kritisch, dass dir nichts passiert, ne? Dass die schönen Eindrücke auch erhalten bleiben.
Ja, das war schwierig, auch mit den Kratzern durch den vielen Staub, den wir hatten, war das damals problematisch. Es war die Umstellungszeit von mir, wo ich von analog auf digital umgestellt habe. Deswegen haben wir beides auch dabei gehabt. Und da habe ich dann schon gesehen, ja, es ist eigentlich dann schon einfacher mit der Digitaltechnik gewesen, das Ganze halt von der Speicherkarte auf eine Festplatte rüberziehen, auf eine zweite Festplatte als Sicherheit. Und das war gut machbar, hat auch gut funktioniert, die Technik, weil ich wusste noch nicht, funktioniert es mit den ganzen Erschütterungen, mit dem Staub, mit der Kälte, mit der Hitze, die wir unterwegs hatten. Aber es hat gut funktioniert und ja, bei der zweiten großen Tour war dann alles nur noch digital.
Ja, und sowieso natürlich bei der Digitalkamera, da kannst du ja viel, viel mehr Bilder auch unterbringen, also tausende von Bildern.
Genau.
Ein Diafilm passen üblicherweise meines Erachtens 36 Bilder, ja, drauf.
So war das, genau.
Und ich erinnere mich an einen Sommerurlaub in den USA, den ich verbracht habe und ich habe so viele Bilder gemacht. Ich habe gerade mal 36 Bilder, also 6 Filme an 36 Bilder gemacht und hatte das Gefühl, ich habe unheimlich viel gemacht. Ich vergleiche das heute mal mit der Anzahl von Urlaubsbildern, die man auf einer Digitalkamera macht.
Ja, es ist kein Vergleich ist mehr
kein Vergleich.
Zur analogen Zeit, nee.
Also auf jeden Fall, da hattest du noch beides dabei. Bei der zweiten Tour, dann hattet ihr komplett dann digital oder auch?
Komplett digital, da haben wir auch 3 Kameras dabei gehabt und ein schweres Filmstativ auch. Also da wollten wir dann uns nochmal verbessern und wollten eben ganz hochwertige Filme und Bilder mitbringen. Das haben wir auch geschafft. Also es ist ganz toll gelaufen. Es war so eingeteilt, dass einer von uns immer gefilmt hat und einer fotografiert. Und ja, es ist uns gelungen. Wir haben eindrucksvolle Bilder mitgebracht, die ich dann eben zu diesem Vortrag hernehmen habe können.
Genau, das ist nämlich dann die Live Multivision Expedition Impossible. Und ich habe inzwischen auch deine Website geöffnet, Christian. Möchtest du kurz die Website sagen, wo wir vielleicht auch, wo die Hörer nebenbei so ein paar eindrucksvolle Bilder anschauen können und wo man auch nähere Infos noch zu dir und zu den Veranstaltungen findet? Hast du sie im Kopf? Sonst, ich habe sie gerade vor mir.
Ja, habe ich im Kopf. Die Bilder und die ganzen Geschichten, die ich da gemacht habe, das ist unter www.christianrodnegger.de zu sehen. Und da kann man Bilder, Filme, auch kurze Filmclips sehen und kann auch die Termine für die Vorträge sich anschauen.
Und ich muss sagen, ganz beeindruckend. Also muss man unbedingt klicken. Also ich habe es mir angeschaut und war ganz beeindruckt. Ja, also auf jeden Fall viel Filmausrüstung habt ihr dann mitgenommen auf die Reise. Dann wahrscheinlich eben ein kleines Zelt. Wahrscheinlich jeder für sich so ein kleines, und bei der Bundeswehr von Dackelgarage immer gesprochen. Ich weiß nicht, also so ein kleines Einmann- oder Zweimann-Zelt oder wahrscheinlich sowas?
Ja, war ein ganz leichtes Zelt. Also zu zweit waren wir immer im Zelt. Das Gepäck haben wir dann auch gerade noch so untergekriegt. War ziemlich eng immer da drin, aber es hat funktioniert und wir haben auch die meiste Zeit wirklich auf den Touren im Zelt verbracht.
Mhm. Ansonsten, wie viel Essen habt ihr dann mitnehmen müssen? Oder was stimmt, das Kochgeschirr? Wahrscheinlich Essen gar nicht viel. Kauft man, wahrscheinlich besorgt man oder pflückt sich unterwegs irgendwo, wenn man Bären findet vielleicht, oder wie geht das?
Ja, nee, es war schon Essen dabei. Also wir hatten immer für eine Woche ungefähr war Essen mit dabei. Wir haben natürlich, wenn wir Essen kaufen haben können, haben wir uns das gekauft oder haben irgendwo in Restaurants oder haben an Fernfahrerstopps gegessen. Aber es waren immer wieder längere Strecken dabei, durch die kasachische Steppe zum Beispiel, wo mehr längere Zeit nichts kommt und da haben wir dann schon genügend Essen und Trinken auch mit dabei haben müssen.
Man hat wahrscheinlich viele Dosen mit, so ich kenne von der Bundeswehr diese EPA, nennt man das ja, die dann diese Einwandpackung und diese Hartkekse da, ich weiß nicht, ob es heute auch noch gibt, aber zumindest sowas oder wie die Astronauten dann mit haben, hat neulich, wurde auch im Fernsehen gezeigt, so alles so eingepackt, dicke, so dass es haltbar ist. Habt ihr sowas dann auch euch mitgenommen wahrscheinlich, oder?
Als Notration haben wir mal so Astronauten, haben wir das Gefriergetrocknete dabei gehabt, das haben wir aber wirklich auf der ganzen Tour gar nicht verwendet, das war wirklich nur die äußerste Notreserve. Wir haben immer diese Instant-Suppen uns gekauft mit Nudeln drin und das haben wir uns eigentlich meistens gekocht, wenn wir keine andere Möglichkeit hatten.
Dann so ein kleiner Esbit-Kocher oder so?
Ja, und dann ein Gaskocher war dabei und ein Benzinkocher, genau.
Ja, und dann habt ihr das euch warm gemacht. Also relativ bescheiden. Das heißt, das muss man auch sagen, wenn man so eine Tour angeht, Christian, man darf nicht allzu anspruchsvoll sein. Man darf nicht erwarten, man findet jetzt überall Drei-Sterne-Hotel und ein weiches Bett. Das nicht. Also wenn man so eine Tour macht, dann muss man schon verzichten können.
Da auch. Muss man auf viel verzichten, ja. Also es gab immer wieder, dass wir in Hotels übernachtet haben, aber diese Hotels waren sicher keine Sterne-Hotels. Das waren ganz üble Absteigen. Also oft habe ich gesagt, also da hätte man ja tausendmal lieber im Zelt übernachtet.
Naja, klar, ich meine, unterwegs die Definition 2 Stern, 3 Stern oder so, weil ich glaube, sowieso nur unserer Kultur, wenn man jetzt in der Kasache sich eine Steppe irgendwo übernachten, kann man vorstellen, gelten sowieso andere Maßstäbe oder im Himalaya. Also auf jeden Fall, Zelt überwiegend oder dann eben draußen. Ansonsten Bekleidung, wie viel verschiedene, sagen wir mal, Sachen muss man auch eben in Bezug auf Temperaturunterschiede, in Bezug auf auch Regenbrüche und Undurchlässigkeit einpacken. Wie viel Kleidung, ein Kilo oder ein Gewicht oder in Stückzahl ungefähr habt ihr dann, hast du mitgenommen?
Ich weiß es nicht in Stückzahl, wie viel das jetzt gewaren war oder in Kilo, aber wir mussten halt, das war unser Problem auf dieser Strecke, wir mussten Kleidung dabei haben, die von plus 50 bis minus 25, minus 30 Grad ging und das ist natürlich schwierig und wir haben uns dafür so Schichten entschieden, die Funktionskleidung, die man in Schichten anzieht und das hat gut funktioniert.
Ja, also und dann seid ihr in die Berge gekommen und das weiß ich aus der Wissensstrahlung, ihr habt euch ja da schon ein bisschen was vorweggeschickt, also eure Bergausrüstung, die habt ihr nicht mit dem Rad transportiert, sondern erzähl du vielleicht schon.
Ja, die war nicht auf dem Rad mit dabei, die haben wir dann mit dem Flugzeug runtergeschickt, das heißt, es kamen noch Leute mit dazu am Berg, die den Berg mit bestiegen haben. Die haben das Ganze mitgebracht für uns auch und das hätte den Rahmen gesprengt, das alles selber auch auf dem Fahrrad mit zu transportieren. Und ja, wir waren dann am Berg und hatten die ganze Ausrüstung und sind dann eben aufgebrochen, das Fahrrad abgestellt und sind aufgebrochen zu Fuß weiter ins Basislager am Fuß dieser beiden 8000er.
Da sind wir auch wieder bei der ersten Mission, die wir schon angesprochen haben, die also dann 2000, sagtest du, glaube ich, war dann 2000 seid ihr gestartet.
2007
war die erste 2007 Tour, jetzt, genau. Ja. Genau. Und wie lange hat es dann gedauert, also hier vom Aufbruch hier in Deutschland, bis ihr dann am Zielort quasi das Rad abgestellt habt und gesagt habt, so, jetzt geht's ans Bergsteigen. Wie lange wart ihr genau unterwegs? Wie viele Monate?
Bei der ersten Tour waren es knapp 10.000 Kilometer. Da haben wir nicht ganz 4 Monate dafür gebraucht und dann waren wir noch 6 Wochen lang am Berg unterwegs. Mhm.
Ihr seid dann jeden Tag geradelt oder habt ihr auch mal zwischendurch irgendeinen Tag ja euch Ruhepause gegönnt oder mal zum Beispiel, was weiß ich, einen Tag Urlaub, weil Gegend so schön und es inspiriert vielleicht auch mal von Ausflug oder von einem Badetag oder von einer Expedition irgendwo auf irgendwas Besichtigenswertes auf einem Berg oder irgendwo nebendran, irgendwie sowas auch?
Nee, wir hatten schon Ruhetage, die haben sich aber meistens dann ergeben, wenn wir wieder ein Land durchquert hatten, weil wir unsere Visa fix in unseren Pässen drin hatten und da war vorgegeben, so und so lang hatten wir bis zur nächsten Grenze und wenn wir früher da waren, haben wir warten müssen, um ins nächste Land einreisen zu können und das waren dann unsere Ruhetage.
Das heißt, eure Taktung ist sehr stark dann bestimmt worden oder vorgegeben gewesen aufgrund der Basis der Visa, also der euch dann den Grenzübertritt ermöglicht hat und danach musstet ihr euch richten. Das heißt, wenn das jetzt vom 1. Mai bis 5. Mai irgendwo Durchfahrt durch ein Land irgendwo vorgegeben hat, dann konntet ihr nicht eine Woche später scheinen, nach dem Motto, sorry, es ist halt später, es hat nicht so schnell gereicht, Wetter oder irgendwas. Nee, zählt nicht, sondern man muss halt wirklich da sein.
Nein, wir mussten da sein, also das war der Plan und es ist auch ziemlich gut aufgegangen, dass wir immer an der Grenze waren, wenn unser Visa für dieses Land dann begonnen hat.
Seid ihr dann überall problemlos reingekommen oder hat auch irgendjemand, was weiß ich, mangels irgendwo Kooperation oder Kenntnis von wegen, Visa und Europäer, das ist so und so handhaben, hat da irgendwo auch mal einer aufgehalten oder ging es irgendwann nicht so nach Plan oder wie gut geht sowas bei solchen Ländern?
Ja, ganz problemlos ging das immer alles nicht, also das Visum ist nicht alles und es hat manchmal schon ein bisschen Backschisch gebraucht, um da dann doch ohne Probleme weiterreisen zu können. Genau,
im Endeffekt mit ein bisschen Bezuschussung.
Genau.
Art hat es dann funktioniert.
Ja, genau.
Wie war dann eigentlich so die Reaktion jetzt der Menschen und der Bevölkerung? Ich meine, wenn man jetzt irgendwo durchradelt, ich vermute, in der kasachischen Steppe kommen auch nicht aus Deutschland alle Tage Radfahrer vorbei. Und wie war das denn? Haben die Leute sich dann euch auch gewidmet und sich für euch interessiert? Oder haben sie vielleicht, was weiß ich, auch mal sich geängstigt nach dem Motto, was kommt da? Oder vielleicht da das Gegenteil, irgendwo wollte euch mal einer Böses, was weiß ich?
Nein, Böses wollte keiner, aber wir waren natürlich totale Exoten da im Fahrrad in diesen riesigen Steppen da in Zentralasien. Und viele LKW-Fahrer haben immer wieder angehalten und wollten sich unterhalten, wollten wissen, wohin wir fahren und was wir hier vorhaben, und haben von denen auch immer wieder Wasser gekriegt. Also es war super, und wir hatten nie Probleme. Es waren immer gastfreundliche Leute und immer ganz lustig mit denen.
Also von da hat es ganz gut funktioniert. Ihr seid dann immer auf soweit möglichst öffentlichen Straßen, oder seid ihr auch mal querfeldein über Stock und Stein dann, oder wie geht das dann eigentlich?
Ja, das war tatsächlich auch über Stock und Stein, weil die Straße durch die Hungersteppe in Kasachstan zum Beispiel, da gibt es eine Piste durch, oder gab es bei uns damals eine Piste durch, und die war so kaputt gefahren mit so riesigen Schlaglöchern, dass die ganzen Autos und LKWs irgendwo hin auswichen. Die haben ihre eigene Straße gemacht, und es gab unzählige Fahrspuren durch diese Steppenlandschaft durch, und wir haben uns auch da natürlich die beste Fahrspur oft ausgesucht, und die war manchmal nur noch ganz schwer zu erkennen, und da muss man schauen, dass wir wieder auf diese Hauptpiste zurückkommen.
Wie navigiert man eigentlich? Habt ihr Karte und Kompass ganz konventionell dabei gehabt, oder habt ihr dann auch ein Handy dabei gehabt, obwohl das gab es im Jahr 2007 noch nicht ganz in der Form, Smartphone zumindest noch nicht, dass man auch navigieren kann, dass man weiß, jetzt müssen wir rechts, wir sind, was weiß ich, auf Kurs Nordost, wir müssen aber Nord-Nordost oder irgendwie, wir müssen anders navigieren, wir verfahren uns. Ich meine, so eine große, weite Steppe ist ja kein Schild, da steht dran, hier Himalaya oder hier links abbiegen. Wie navigiert man da überhaupt? Oder habt ihr auch Astronomie, Sternenkunde, dass ihr euch dann zum Beispiel nach Sternen orientieren konntet? Wie geht das?
Nee, wir hatten Karten dabei, also das meiste ging über Karten, und viel natürlich die Leute fragen unterwegs. Aber meistens war sowieso nur eine einzige Straße da. Da gab es keine Frage, so wie bei uns ist es nicht, dass es so viele Straßen gibt, rechts und links, viele Kreuzungen. Es gibt nur diese eine Straße, die da durchführt, und die haben wir gefolgt, und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Aber sonst, wenn man sich tatsächlich vertan hätte, sowas wie, habt ihr irgendwie Satelliten oder?
GPS hatten wir dabei, GPS dabei.
Also Satellitennavigation
hatten wir was dabei,
ja. Ja, also ihr wärt nicht ganz verloren gewesen.
Wir wären nicht ganz verloren gewesen,
ja. Fiel mir nämlich gerade, oder deshalb ein, weil du sagst, ihr habt ein bisschen gefragt oder ich euch dann auch erkundigt. Ist natürlich, stelle ich mir vor, in bestimmten Ländern schwierig. Man spricht ja mit Sicherheit nicht alle die Sprachen. Das heißt, jetzt sich mit einem Kasachen oder mit einem Chinesen oder mit einem Tibeter zu unterhalten, ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob man da eben dann vielleicht mit Handzeichen oder irgendwie
mit Händen und Füßen.
Mit Händen und Füßen.
Wirklich mit Händen und Füßen, ja.
Generell, Englisch, kommt man mit Englisch durch, oder hast du dann irgendwo auch noch irgendwelche anderen Sprachen dir angeeignet, zumindest Basics, um dich austauschen zu können oder wie?
Ja, mit Englisch ist irgendwann vorbei. In Zentralasien, in den ehemaligen russischen Staaten, ist mit Englisch eigentlich fast gar nichts. Wir hatten einen Viktor dabei, also ein Freund von uns, der mit dabei war, der konnte Russisch, und durch ihn sind wir eigentlich gut da überall durchkommen.
Also von der sprachlichen Seite auf jeden Fall war es dann kein Problem,
wir sind nein, gut durchgekommen. Nein, das war kein Problem,
nee. So, dann würde ich sagen, gut durchgekommen ist Stichwort für eine Musik, ist auch mal wieder nach 23 Minuten, glaube ich, angesagt. Wir spielen dann die Band Scarlet Soho, heißen die. Der Titel heißt Modern Radio, und wir sind in 3 Minuten hier, und dann geht's zum Bergsteigen in den Himalaya, beziehungsweise wie dann das mit der ersten Tour so eben weiterging hier bei uns in der Plattform weiter. Radio Free FM, so, Musik ist schon aus, und wir sind zurück bei der Plattform. Wir sprechen über Abenteuerreisen, wir sprechen über die Touren oder die Tour zu den verschiedenen 8002 zumindest mal mit dem Fahrrad. Und mein Studiogast ist da.
Christian Rodnecker.
Genau. So, also wir haben gerade schon gesprochen. Christian hat spannende Reisen gemacht. Wir haben gerade über die erste Reise gesprochen. Wir haben über die Fahrradtour und alles, was so im Vorfeld schon eingepackt wurde, gesprochen. Jetzt wollen wir aber noch, weil wir haben gesagt, es gibt nämlich auch eine Multivision aus den schönen Fotos und den Videos, die auf diesen Touren entstanden sind, Christian. Und morgen Abend gibt es ja eine Veranstaltung. In Biberach findet die Stadt. Sag vielleicht ganz kurz, wo man dich morgen hören und wo man dich sehen kann. sehen kann und was genau wann da geboten ist, damit die Hörer, die vielleicht das gerne sehen möchten und dich auch mal live erleben möchten, dann ja, wissen wir, sehen müssen.
Ja, morgen bin ich mit meiner Multivision Expedition Impossible im Kino in Biberach im Traumpalast um 19.30 Uhr und ich werde da die ganzen Filme und Bilder zeigen und werde es live moderieren.
Also auf jeden Fall eine ganz spannende Sache und wer mag, morgen noch nichts vorhat, soll einfach zu dir in die Vorstellung bzw. in die Multivision kommen. Ja, wir waren also gerade auf der ersten Tour und wir haben gerade so über die Fahrradanreise gesprochen. Dann ja, haben wir gesagt, die Sachen von den Berg wurden euch geliefert. Fahrrad habt ihr dann geparkt? Ich weiß nicht, habt ihr das Fahrrad dann wirklich geparkt oder wurde das dann schon um einen Container geladen, dann schon zurückgeschickt oder wie war das denn?
Wir haben es auseinandergebaut, wir haben es in Kartons verpackt, die Fahrräder, und haben es dann zurückgeschickt per Flugzeug nach Deutschland und ja, haben uns dann eben zu Fuß auf dem Weg Richtung Berg gemacht.
Was ich noch vorfragen wollte, was nimmt man da überhaupt von Rad? Ein Mountainbike wahrscheinlich am besten, ein gut gefedertes mit viel Federweg und viel...
Nein, also wir hatten Mountainbike-Rahmen, aber keine Federung, also keine Federgabel und haben auch extra darauf geachtet, dass wenig Technik dran ist, also keine Scheibenbremsen, ganz einfache Bautenzugbremsen, um das, wenn was ist, ganz einfach zu reparieren zu können. Weil in den Ländern, in denen wir waren, unterwegs waren, gibt es diese ganze Hightech-Geschichte nicht. Also da ist es schwierig, dann sowas zu reparieren oder wieder in Gang zu kriegen. Aber so eine Bautenzugbremse, das ist immer auch in Pakistan zu reparieren.
Also in dem Fall die Empfehlung, lieber was ganz Konventionelles, nicht zu Hightech, sondern das Robuste ist gefragt.
Genau.
Und natürlich auch gerade bei Sand und bei widrigen Bedingungen, da darf er nicht irgendwo... Naja, irgendwas dann gleich den Geist aufgeben. Also man braucht hauptsächlich was Robustes und Stabiles und alles andere, so ein technischer, ja, Finish irgendwo,
genau, das eher nicht. Ich habe mir öfters mal eine Federgabel oder so gewünscht auf den schlechten Pisten, aber wir hatten das nicht. Das war ganz einfaches Material und sind eigentlich auch gut damit gefahren.
Also von daher, das ist auf jeden Fall eine gute Selektion, eine gute Auswahl vorher gewesen.
Das ja, war genau.
Das ist richtig. Schön. Also dann seid ihr 4 Monate, haben wir gesagt, unterwegs gewesen und dann ja, seid ihr trainiert, Rad trainiert zumindest, was die Beinmuskulatur angeht und mit viel Frischluft wahrscheinlich von unterwegs am Berg angekommen und dann ging es an den Berg?
Dann ging es am Berg, ja. Für mich war natürlich die große Frage, als wir in Augsburg los sind, wie fühle ich mich, wenn ich da dann ankomme und vom Fahrrad runtersteige und dann aufs Bergsteigen übergehe? Das wusste ich nicht. Und ja, gegen alle meine Erwartungen bin ich topfit vom Fahrrad runtergestiegen und habe mich am Berg super gefühlt. Also ich hatte unglaubliche Kondition und Kraft. Und ja, bei der ersten Tour 2007 waren wir dann irgendwann im Basislager auf 5000 Metern Höhe und hatten den Berg vor uns, gewaltige Eisriesen da im Karakorum, und haben dann angefangen, die Lagerkette aufzubauen, die Hochlager, von denen man dann zum nächsten, mit dem nächsten wieder geht, und vom letzten Hochlager geht es dann irgendwann zum Gipfel.
Da war ja bestimmt bei der Planung, das hat man jetzt nicht explizit vorgesagt, aber wir haben Termine angesprochen, die in Bezug auf das Visa gehalten werden mussten. So einen Berg dann zu besteigen, hängt ja auch sicherlich von Jahreszeit ab. Oder anders gesagt, muss zu bestimmten Jahreszeiten erfolgen. Da kann man ja auch nicht immer kommen. Ne? Also wahrscheinlich ist die Ausgangsplanung, wann man losfährt, dann schon daran orientiert, wann man gedenkt, auf den Gipfel zu steigen oder wann letztendlich man im Himalaya oder eben an den 8000 sein muss, um dann zu einigermaßen von der Wetterseite her dann auch geeigneten Bedingungen dort einsteigen zu können.
Ja, es gibt zwei Wetterfenster, also das heißt im Himalaya gibt es zwei Wetterfenster, in Pakistan im Karakorum gibt es eigentlich nur ein gutes Wetterfenster, das ist im Juni und Juli, und im Himalaya dann gibt es die Vormonsun- oder die Nachmonsunzeit, also während des Monsuns ist eigentlich nicht möglich, da an den 8000ern was zu machen.
Das heißt, dann muss man genau in der Phase dann eben dort vor Ort sein.
Ja, genau.
Ja, und du sagtest, also du bist topfit angekommen. Jetzt so meine Grundsatzfrage, ist denn fürs Bergsteigen dann Radfahren und Beinmuskulatur auch eine gute Voraussetzung? Ich meine, klar, man kraxelt einen Berg hoch, muss man wahrscheinlich auch viel senkrecht, aber ist das tatsächlich so auch ein gutes Training, Krafttraining dann, oder?
Es war es wohl bei mir. Also ich habe das eigentlich gar nicht so gedacht, dass es so ist, aber ich habe mich nach den fast 10.000 Kilometern so topfit gefühlt, dass ich auch zu Fuß super unterwegs war und auch am Berg dann eben in den steilen Passagen und durch diese Eisbrüche durch mich eigentlich richtig gut gefühlt habe.
Und wenn man jetzt so Monate auf dem Rad gesessen ist, ich meine, ich kann mir vorstellen, dann tut einem schon irgendwann den Hintern, tut einem mal die Schulter, weil man doch irgendwie ein bisschen gebeugt sitzt, weh oder die Arme. Nix, ist das, hast du alles so, ohne dass dir irgendwas wehgetan hat? So
doch. Also der Hintern hat mir unglaublich wehtan. Also ich habe gesagt, ich hätte keinen weiteren Tag mehr auf dem Fahrrad sitzen können. Aber das musste ich da zum Glück am Berg nicht mehr, da ging es dann eben nur noch zu Fuß weiter. Genau.
Also von daher Hintern ist problematisch, aber einen gefederten Sattel hat man dann schon bei so einer Tonnenlänge, oder?
Ja, ich hatte schon einen speziellen Sattel, ja, der für meinen Hintern ausgemessen war und habe aber trotzdem immer große Probleme. Also Sattel ist mein ganz großes Problem. Ich habe immer einen wunden Hintern irgendwann. Die Freunde, die mit mir dabei waren, die haben da weniger Probleme. Ich kann das immer gar nicht verstehen, aber irgendwie ist mein Hintern anscheinend nicht so zäh wie von anderen Radlern.
Ja, aber trotzdem dennoch, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt über Monate radeln, also ich glaube, mir täte nicht nur der Hintern weh, mir täte alles irgendwo weh. Also von daher ist das schon wirklich eine Leistung, die ist unglaublich, finde ich, über Monate zu fahren und dann noch fit zu sein und dann auf den 8000er zu gehen, weil ja, es gibt ja andere, die dann erstmal sich vorbereiten, sportlich und dann hinfliegen und um dann den Berg zu machen. Aber nein, du hast ja im Prinzip zwei Herausforderungen. Also insofern finde ich, ist die Leistung noch viel höher anzurechnen als jetzt einer, der nur ins Bergsteigen geht. Also die großen Bergsteighelden, die an die Berge geklettert sind, ja, die haben die Berge bestiegen, aber sind eben dorthin geflogen. Du bist noch hingefahren. Insofern zwei Herausforderungen.
Ja, es waren definitiv zwei Herausforderungen, klar. Ja. Aber diese Tour mit dem Rad dahin, die hat mich auch hart gemacht. Also die härtet einen unwahrscheinlich ab und das hat mir sehr geholfen da am Berg dann.
Mhm. Ja, Konditionstraining, was braucht man am Berg? Dann Arme auch fürs Hochziehen oder was ist da eigentlich dann überwiegend gefragt oder was kommt es drauf an beim Bergsteigen? Welche Kräfte? Also mental ist sowieso, das ist mir klar, aber was braucht man fürs Bergsteigen? Überwiegend Hände, Füße oder wo muss man fit sein dann?
Also es sind schon überwiegend die Füße, also man muss große Strecken auf den Gletscher noch zurücklegen.
Ja.
Man braucht natürlich auch die Hände, es gibt steile Flanken dann, die man zu durchsteigen hat. Die werden oft mit Fixseilen dann versichert. Und man arbeitet eben sich dann mit Händen und Füßen mit Steigklemme. Das ist eine Klemme, die man dann am Fixseil einhängt und man arbeitet sich dann mit Händen und Füßen, also mit Steigeisen an den Schuhen und diese Steigklemme in den Händen. So arbeitet man sich diese steilen Flanken dann hoch.
Ja. Oh ja. Ja, das heißt, ja, das sind Herausforderungen, die man natürlich schon irgendwo vorher dann wahrscheinlich auch wissen muss und auf die man auch wahrscheinlich schon vorab trainieren muss. Ne? Also man kann wahrscheinlich auch jetzt nicht nur aus dem Nix mit einer Radtour beginnen und dann den Berg hoch, sondern man muss schon gezielt irgendwo, ich meine, du hast ja schon ab 14 Jahre auch Berge bestiegen, aber schon entsprechendes Training und Klettertraining sowieso, wie das alles geht und einen steilen Berg irgendwo hoch, muss man auch wissen, wie man steigt. Wann muss man, wie muss man, wie geht man jetzt darauf, das muss man auch alles können oder erlernen, auch
denke ich. Ja, man muss das schon wissen, also ganz ohne Erfahrung kann man da nicht hingehen und schon gleich gar nicht an den 8000er und ich hatte eben Erfahrung an 8000ern, sonst hätte ich das so auch gar nicht versucht.
Was ich sagen will, das heißt, man muss schon wirklich eigentlich nicht nur Abenteurer sein, sondern muss explizit ein exzellenter Bergsteiger sein, um das zu machen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, oh, ich fahre jetzt mal los und nehme das vor. Nein, um so eine Leistung zu vollbringen im Himalaya auf 8000er zu gehen, musst du exzellenter Bergsteiger vor allem auch sein. Und das kann ja wahrscheinlich nicht jeder mal so sich geschwind irgendwo aneignen, sondern das braucht Jahrzehnte eigentlich, nehme ich mal an, oder? Auch Training und Erfahrung und gerade auch dann das Einschätzen von Situationen, von Wetterlagen oder von Wegen. Kann ich jetzt einen Schotterweg gehen? Kann ich die Eisscholle gehen? Oder?
Ja, das ist Erfahrung, die man in vielen Jahren erst sammelt und die Berge, man fängt ja klein an in den Alpen und versucht dann immer wieder höhere Berge, eben bis zu den 8000ern dann und man eignet sich diese Erfahrung im Laufe von vielen Jahren an.
Ja, also auf jeden Fall, mit dir waren dann auch lauter erfahrene Bergsteiger?
Mit mir waren lauter erfahrene Bergsteiger unterwegs, ja.
Ja, also insofern keine leichtsinnigen Leute, die jetzt mal irgendwo sich was vornehmen, sondern, will ich betonen, Leute, die wirklich exzellent vorbereitet und absolut auch wussten und wissen, wie sie sowas angehen, dann auf jeden Fall die Tour angegangen haben. Ja, trotzdem, erzähl mal von der ersten Tour, wie es dann so gelaufen ist. Es ist ja nicht ganz so am Ende ausgegangen. Erzähl doch einfach mal, wie es so gelaufen ist. Sie waren ja gerade dabei, also Basis hattet ihr dann eingerichtet, Basislager. Erzähl mal, wie das dann so gewesen ist. gewesen ist?
Ja, das Basislager war eingerichtet und wir sind aufgestiegen, haben Material hochgetragen, Zelte, Gasflaschen, Ausrüstung, um die weiteren Lager, Hochlager aufzubauen. Am Gasherbrum 2 in Pakistan brauchten wir 3 Hochlager. Vom dritten Hochlager geht es dann Richtung Gipfel. Wir haben lange gebraucht, um die ersten 2 Lager aufbauen zu können, weil wir irgendwann dann so schlechtes Wetter hatten. Es war sehr viel Schneefall. Es hat unendliche neue Schneemengen gegeben und wir haben immer wieder abwarten müssen. Es war sehr lawinengefährlich und irgendwann haben wir dann das zweite Hochlager aufgebaut. Auf 6.500 Meter steht das etwa. Und dann kam wieder Schlechtwetter. Wir mussten wieder ins Basislager runter und sind dann wieder aufgestiegen ins Hochlager 2. Und dann kam endlich ein schön Wetterfenster, das uns der Charlie Gabel, der Wetterbericht in Innsbruck, vorausberechnet hat. Also mit wem waren wir über Satellitentelefon in Verbindung?
Das ist jetzt jemand, der speziell für solche Abenteuerreisen oder solche Touren oder Klettertouren.
Genau, er rechnet also weltweit für die Expeditionen die Wetter genau an dem und dem Berg voraus. Und er hat unser 2-tägiges Schönwetterfenster vorausberechnet und es war eigentlich zu wenig, das wussten wir. Aber ich und der Helmut, wir haben gesagt, wir versuchen es jetzt trotzdem. Und wir sind dann aufgebrochen vom Lager 2 Richtung Lager 3, sind da angekommen, 7000 Meter hoch, haben dann unser Zelt aufgebaut da oben. Es war auch das Wetter okay, allerdings die Lawinengefahr, es war sehr gefährlich. Wir sind durch Flanken aufgestiegen, in den Alpen wäre ich niemals durch solche steilen Flanken bei so einer Lawinenlage gestiegen. Aber es ging gut, wir waren da im Lager 3 und haben dann eigentlich nicht gewusst, was soll man jetzt weitermachen. Mit uns war eine Schweizer Expedition da oben. Und wir haben uns mit den Zamtanern besprochen, wie wir da weiter vorgehen könnten. Und wir haben dann beschlossen, dass wir noch am gleichen Tag, an dem wir hier im Lager 3 ankommen sind, werden wir noch weiter aufsteigen und werden einen Gipfel versuchen. Wir sind dann abends um 10 los vom Hochlager 3, sind die ganze Nacht durchgestiegen. Es war eisig kalt, wir haben alles im tiefen Schnee spuren müssen. Es war anstrengend ohne Ende. Wir waren die Ersten, die so weit rauf sind. Und dann waren wir 7.780 Meter hoch ungefähr. Und das Wetter hat immer noch einigermaßen stabil ausgesehen. Wir haben uns eine Gipfelchance ausgerechnet. Wir haben uns gut gefühlt, soweit man sich überhaupt gut fühlen kann auf der Höhe. Aber dann hat es vielleicht noch 10 Minuten, Viertelstunde gedauert. Das Wetter hat umgeschlagen. Es ist ein Schneesturm aufgezogen. Wir haben nichts mehr gesehen. Wir haben erkennen müssen, wir müssen umdrehen, wir haben keine Sicht mehr, wir können nicht mehr weiter aufsteigen und es war natürlich total frustrierend. Wir waren gute 200 Meter vor dem Gipfel und haben umdrehen müssen, haben schauen müssen, dass wir irgendwie runterkommen.
Ja. 1000 Kilometer Rad gefahren, Berge, Kilometer hochgeklettert und dann fehlen 200 Meter.
Ja, das war bitter, das war enttäuschend. Ja,
das ist eine Enttäuschung, die man wahrscheinlich ein Leben lang nicht ganz überwinden wird, oder?
Ja, es war dann eigentlich, am Anfang war es schon so, war sehr frustrierend, da runtersteigen. Wir waren dann auch wieder irgendwann im Basislager, haben das erreicht. Es war schwierig, weil es hat so Unmengen von Neuschnee gegeben. Und es war dann eben so, dass durch diesen Schnee ich beschlossen habe, ich werde keinen zweiten Versuch mehr machen, weil mir war das zu gefährlich. Mir war dieser Versuch eigentlich schon viel zu gefährlich. Mhm. Ich bin dann zurückgegangen und der Rest von unserer Gruppe, die sind noch da geblieben am Berg, sie haben dann tatsächlich noch mal einen zweiten Versuch gemacht. Mhm. Sie waren im Lager 2 und es ging dann eine Lawine ab zwischen Lager 2 und 3, als ihr Schneebrett gelöst, ging eine Lawine ab und sind 5 Bergsteiger von einer anderen Expedition mit in die Tiefe gerissen worden. Ja.
Und damit sieht man eben, dass das Ganze dann doch auch eine sehr gefährliche Sache ist. Und was ich eben sagen wollte, das ist halt dann wichtig, auch denke ich, einen klaren Kopf zu behalten. Wenn man jetzt so eine Entscheidung treffen muss, also ohnehin schon Risiko so zu klettern, aber wenn dann die Witterung derartig umschlägt und einfach wirklich Lebensgefahr besteht, dann muss man eben so rational bleiben, darf sich nicht irgendwie nach dem Motto, ach, jetzt bin ich schon so weit und irgendwo, hurra, ich bin schon auf 7000 irgendwo Meter, dann muss man einen kühlen Kopf bewahren, trotzdem muss ich entscheiden, nein, umkehren ist angesagt, weil alles andere ist dann zu gefährlich. Auf also nicht irgendwie in Hurra jetzt oder irgendwie da jetzt sich dann irgendwo zu was hinreißen lassen. Nee, kühlen Kopf behalten und rational entscheiden.
Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Ich habe das dann auch später gesehen, als ich das erfahren habe von diesem Lawinenunglück. Ja. Ich habe mir da bei meinem Rückweg auch immer eben Kopf zerbrochen drüber. War jetzt die ganze Zeit dieser Expedition war, das ist alles umsonst, war das ist erfolglos, aber da habe ich gesehen, es war eigentlich total erfolgreich, weil wir das überlebt haben.
Und ihr tolle Fotos mitgebracht
habt. Und wir haben tolle
Eindrücke, ja. Und die ihr auch den anderen Menschen mitteilen konntet. Ich denke, wir spielen nochmal Musik. Christian, ich habe was rausgesucht, was ein bisschen passt. Weltreise von Schiller hören wir. Und ich habe einen kurzen Titel genommen, damit wir nicht zu viel Zeit an der Musik verlieren. Also hier ist das erste Mal Schiller und wir sind in 2,5 Minuten zurück. Wir sind zurück bei der Plattform. Mein Name ist Michael Trost, mein Studiogast ist der
Christian Rottnecker.
Und wir sind bei der Sendung
Plattform.
Genau.
Jetzt warst du mal raus.
Ja, bei der Plattform heute Nachmittag. So, wir waren gerade am Berg. Wir haben gerade gesagt, die erste Tour, Christian, die du im Jahr 2007 dann Klettertour im Himalaya mit einer Gruppe dann absolviert hast. Ihr musstet dann doch vorzeitig umkehren. Und ja, dann war das quasi für diese erste große Tour so eigentlich dann der Abschluss, eigentlich dann, wo ihr beschlossen habt, dabei belassen wir es und dann seid ihr wieder nach Deutschland, also wieder über Tage abgestiegen wahrscheinlich und dann wieder irgendwann nach Deutschland zurückgekehrt.
Ja, genau, also da haben wir dann auch der Rest von, ich bin ja schon früher zurückgegangen zu dem ersten Dorf, das wir da erreicht und die Rest von unserer Gruppe, die ist dann auch zurückgegangen und sie haben gesagt, ja, das war's und es ist ja noch glimpflich ausgegangen für uns zumindest und ja, und dann sind wir eben wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und für mich war da schon klar, es kann funktionieren. Ich habe mich super gefühlt am Berg. Ich kann es schaffen und ich werde es ein zweites Mal versuchen, aber nicht der gleiche Berg und auch nicht die gleiche Route mit dem Fahrrad, sondern andere Route habe ich dann geplant und andere 8000er.
Und wie viel Zeit ist dann, bis du wieder losgefahren bist, zwischendrin verstrichen?
Ja, es war dann 2011, also es waren 4 Jahre dazwischen und 2011 sind wir dann wieder in Augsburg aufgebrochen.
Ja, also mit all wahrscheinlich auch der Erfahrung der ersten Reise und dem, was dann vielleicht ja, sich als vorteilhaft oder als nachteilhaft erwiesen hat, all dem im Gepäck, seid ihr dann wieder zu zweit, zu dritt oder zu wie viel seid ihr dann
losgefahren? Wir sind diesmal zu zweit sind wir los in Augsburg und ja, haben noch mehr Erfahrung gehabt von der ersten Tour und haben noch bessere Kamera und Fotoausrüstung dabei gehabt und sind dann 12.000 Kilometer nach Tibet geradelt.
12.000 Kilometer nach Tibet, ja. Das muss man überhaupt nach sich über den Kopf gehen lassen, wie weit das ist, 12.000 Kilometer. Ja. Ihr wart dann wie viele Monate unterwegs?
Da waren wir 4 Monate.
Also 4 Monate.
Ja, genau, 4 Monate haben wir wieder braucht, ja, genau.
Gleiches Thema, wieder zur richtigen Zeit musstet ihr an der Grenze sein, also wieder die gleichen Bedingungen, wieder die gleiche,
Gleiche Bedingungen, andere Länder, andere Erfahrungen, andere Erlebnisse. Aber wir haben uns entschlossen, dass wir im Nachmonsun dann im Himalaya sein wollen. Also das heißt, im Herbst wollen wir da ankommen und wollen da eben versuchen, die Shisha Pangma zu besteigen. Der einzige 8000er, der ganz auf tibetischem Boden liegt.
Und durch welche Länder, vielleicht geben wir mal ganz kurz dann noch einen Überblick, seid ihr dann bei der Anreise auf den 12.000 Kilometern dann überall da durchgefahren? Nur, dass diejenigen, die vielleicht jetzt auch nicht ganz so genau den Atlas im Kopf haben, dass wir mal ein bisschen irgendwo einen Überblick geben, was ihr da alles durchkreuzt habt, wo ihr überall mit dem Fahrrad dann durchgefahren seid.
Ja, los ging es in Augsburg, dann sind wir eben durch Österreich geradelt, auf dem Donauradweg ging es zuerst einmal ganz gemütlich entlang. Nach Wien, nach Budapest, nach Ungarn, dann sind wir nach Rumänien über die Karpaten, dann ging es in die Ukraine, am Schwarzen Meer entlang nach Südrussland, und dann am Kaspischen Meer ging es nach Kasachstan rein. Dann haben wir die Hungersteppe da durchquert, diese riesigen zentralasiatischen Steppen. Und dann sind wir nach China gekommen und da sind wir dann eben von China, von der Xinjiang-Provinz, abbogen nach Süden, sind aufs Tibet-Plateau geradelt, haben ganz West-Tibet dann durchfahren, bis eben zum Shisha Pangma, unserem Ziel.
Nehmen wir aber gerade Tibet, ich hatte auch schon zum Thema Tibet, Initiative Tibet, bekommt man auch so eine Tour, also auch schon gestern da, bei so einer Tour dann auch irgendwo politisch so Spannungen oder Konflikte irgendwie so ein bisschen was am Rande mit oder kriegt man da, wenn man so durchfährt, eher da weniger mit und sieht mehr dann Land und Natur oder wie? Ist das auch mal ein Thema, wo man dann ja, einfach was sieht, was hört und denkt, oh wei, das
ist auf jeden Fall ein Thema, man kriegt viel mit, also oft mehr, als man eigentlich mitkriegen will. Ja, gerade in China ist es ein Riesenthema,
ja.
mit der Unterdrückung von den Minderheiten in den Uiguren in Xinjiang und vor allem von den Tibetern in Tibet. Also das kriegt man jeden Tag ungefiltert mit.
Von daher sieht man auch, dass die Lebensbedingungen eben in anderen Ländern nicht so, sagen wir, entspannt sind wie vielleicht hier bei uns in Deutschland mit allen Freiheiten.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also und da ist man auch wieder froh, vielleicht sogar, wenn man wieder bei uns zurück ist und dann sieht, in welchen guten Bedingungen wir eigentlich leben.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, also ihr seid 12.000 Kilometer gefahren und wann seid ihr dann genau angekommen? Das war dann 2007 im Monat?
2011.
2011. Natürlich, 2011.
Ende August sind wir angekommen.
Ende August
waren wir dann im Fahrerlager. Das ist der höchste Punkt, den man da mit geländegängigen Fahrzeugen erreichen kann. Der ist auf 5.000 Meter hoch schon. Wir sind mit dem Fahrrad dahin, da ging es dann auf ein paar Fahrspuren, am Ende wirklich durch die Pampa ging es dahin und dann war es aus und dann ging es nur noch zu Fuß weiter. Da ist dann das ganze Gepäck auf Yaks, auf diese Hochgebirgsrinder verladen worden und dann sind wir in 2 Tagen Marsch zum Basislager auf fast 5.700 Metern Höhe am Fuß des Berges gegangen. Das Basislager ist der höchste Basislager von allen 8.000ern.
Oh ja. Da wart ihr immer noch zu zweit und habt dann wieder andere Kletterer getroffen?
Nein, oder da war schon wieder eine Gruppe von uns da, also die am Berg mitgehen wollten. Mhm. Der Helmut auch und der Andi, die bei der ersten Tour auch schon mit dabei waren, waren da auch wieder da. Sind per Flugzeug wieder kommen und dann mit dem Auto da eben daherkommen. Und ja, dann waren wir da im Basislager, wieder den gewaltigen Eisriesen vor uns.
Mhm. Ja, und erzähl mal, wie es euch dann da ergangen ist, ob es dann diesmal erfolgreicher mit eurer Bergtour abgelaufen ist. Erzähl mal.
Ja, wir haben dann wieder angefangen, eine Lagerkette aufbauen. Es sind gewaltige Distanzen am Shishapangma zurückzulegen. Mir ging es nicht gut. Ich habe mal bei der Anfahrt mit dem Fahrrad da schon auf der Tour ein starken Husten zuzogen, durch den vielen Staub, den wir auf den Wüstenstrecken und Steppenstrecken da zurückgelegt haben. Es war ein ganz schlimmer Husten. Ich habe den auch nicht mehr weggeregt und hier im Basislager da am Berg auf der großen Höhe wurde der Husten so schlimm, dass ich schon gesehen habe, auch das wird vielleicht nichts werden, weil ich habe kaum Luft gekriegt da in der Höhe. Meine Schleimhäute waren total gereizt, kaputt, entzündet. Und so kam es dann auch. Also wir haben da das Hochlager 1 aufgebaut und haben da oben übernachtet und ich habe mich so schlecht gefühlt, es ging mir so dreckig, dass ich gesagt habe, nee, ich muss das abbrechen.
Ja.
Ich kann nicht weitergehen. Und so habe ich das Ganze abgebrochen. Der Rest von unserer Gruppe hat es weiter versucht und es kam dann auch tatsächlich zum Erfolg. Helmut und der Michael sind zum Gipfel gekommen, sind an den Gipfel erreicht, 8.027 Meter hoch, ohne Sauerstoff sind sie dann da oben gestanden. Ich habe das natürlich wieder frustriert vom Basislager aus beobachtet.
Trotzdem, du hast eindrucksvolle Bilder auch von dort mitgebracht.
Es waren eindrucksvolle Erlebnisse, die wir hatten. Also es war ein großes Abenteuer, das ich da miterleben durfte. Und haben da viele Bilder, ich glaube fast 100 Stunden Filmmaterial und 20.000 Bilder haben wir da mitgebracht. Und daraus habe ich natürlich eine spannende Multivision machen können.
Wie viel sehen wir davon? Außer beziehungsweise die Hörer, Scherzhörer, oder denn die Zuschauer morgen? Wie lange geht es morgen?
Ja, eineinhalb Stunden wird es sein. Es gibt eine Pause dazwischen. Ja. Und da möchte ich diese zwei großen Abenteuer eben.
Das heißt, das sind so deine persönlichen Highlights dann wahrscheinlich auch, die du auch da zusammengestellt hast, oder?
Das waren die Highlights auf jeden Fall, die habe ich da zusammengestellt und das möchte ich in den eineinhalb Stunden halb dann rüberbringen.
Ja. Da sitzt man aber schon wahrscheinlich lange dran, um zu selektieren, was du aus 100 Stunden Film und aus Dias und aus Digitalkamerafotos in großer Zahl dann letztendlich nimmst, weil wenn du lauter schöne Bilder hast, ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
Ja, fast ein Jahr braucht, um den Vortrag zusammenzubauen. Ja, es war unendliche Sichterei von den Filmen und von den Bildern und habe daraus das Beste ausgesucht und habe mir, glaube ich, eine wirklich spannende Multivision da zusammengekriegt.
Hast du dann auch schon Pläne für Folgejahre, für folgende irgendwo große Touren? Ist da schon wieder irgendwie was so in Vorbereitung, wo man vielleicht sagen kann, ja, medial begleiten den Christian auf die nächsten großen Abenteuer? Ist da irgendwas im Plan?
Ja, es ist was in Planung. Wir wollten eigentlich heuer dieses Jahr schon unterwegs sein, aber ich hatte letztes Jahr im Herbst einen schweren Unfall. Ich habe mir das Knie gebrochen und habe damit noch zu kämpfen. Ja. Wir haben das auf nächstes Jahr verschoben und werden da wieder zu einer großen Tour aufbrechen. Es wird von der Amazonasquelle in den Cordilleren in Südamerika dann eben bis zur Mündung in den Atlantik gehen mit dem Fahrrad aus eigener Kraft.
Wow. Wie lang plant er da die Tour?
Das ist schon geplant, da steht eigentlich schon das meiste und theoretisch könnten wir aufbrechen. Also Ich bin nur noch am Trainieren für meinen Fuß eben und wenn der nächstes Jahr fit ist, dann werden wir das versuchen. Ja.
Aber das ist dann ohne Berg, nehme ich an, oder?
Doch, wir werden da in dem Quellgebiet vom Amazonas, also die Quelle liegt ja auf guten 5000 Metern,
ja.
Aber in dem Quellgebiet gibt es auch spannende und schwere 6000er, die wollen wir besteigen und danach dann mit dem Fahrrad aufbrechen, um die Mündung des Amazonas zu erreichen. Auf der Transamazonica wollen wir durch das Amazonasbecken.
Ja.
Und die Transamazonica gilt ja in großen Teilen als unbefahrbar und das ist natürlich Grund genug, dass ich mir das anschaue.
Darüber hinaus noch irgendwie Wünsche, Träume, wo du auch noch gerne mal hin möchtest? Oder wenn du die Tour gemacht hast, sagst du dann, bis dann ist gut, habe ich alles gesehen? Oder gibt es da irgendwie so eine ganz große, irgendwie so eine andere Vision, was du noch machen möchtest, aus dem Fahrrad zum Mond?
Also es gibt ganz viel, was ich so im Hinterkopf habe, was ich noch machen möchte. Ich glaube aber, da reicht mein Leben gar nicht dafür aus.
Also du möchtest auf jeden Fall noch die nächsten Jahre, solange es eben wahrscheinlich auch mit Gesundheit und Fitness eben möglich ist, weiter Touren machen.
Ja.
Und dann bestimmt auch wieder tolle Eindrücke mitbringen und wieder Fotos und Filmmaterial dort sammeln.
Ganz genau.
Was ist so jetzt die tollsten Eindrücke? Sind die jetzt dann eben von den Bergen oder von Radtouren oder kann man das gar nicht so sagen? Ist das so gemischt?
Ist gemischt. Ich habe das so, so zwei Drittel die Fahrradgeschichte und ein Drittel die Berge mit einbaut.
Ja.
Und habe da natürlich die Highlights von den Erlebnissen mit dem Fahrrad und auch die Highlights am Berg da untergekriegt, ja.
Prima. Wir haben es schon gesagt, also morgen, wir kommen, sag es nochmal, die Veranstaltung, sag nochmal ganz kurz, also wann geht's los, wo kann man dich sehen, wir haben es schon vorher gesagt, vielleicht für den einen oder anderen, der es jetzt noch nicht mitgekriegt hat oder später eingeschaltet hat, sag es einfach nochmal kurz.
Morgen abends 19.30 Uhr in Biberach an der Riss im Kino im Traumpalast, da werde ich da sein, werde meine Multivision live präsentieren.
Genau. So, und Webseite sagen wir auf jeden Fall auch nochmal, wo man dich da an der Stelle angucken kann oder beziehungsweise nicht die Webseite, die Informationen angucken kann.
www.christianrottenegger.de und da findet man unter Termine die ganzen Vortragstermine, auch die für die kommende Saison, also 2019, 2020 stehen schon viele Termine fest, kann man sich da alles anschauen und vielleicht passt der Termin, würde mich über viele Zuschauer freuen.
Ja, wir haben jetzt noch ungefähr knapp 1,5 Minuten. Ist dir noch irgendwas wichtig, was du gerne noch für die Hörer auch noch mit auf den Weg geben wolltest?
Ja, mir ist wichtig, eben selber unterwegs zu sein. Ich wünsche auch vielen, die auch solche Träume haben, dass sie diese Träume verwirklichen, also wirklich aufbrechen, nicht zögern und sich nichts einreden lassen. Ich habe es nie bereut, dass ich zu diesen ganz großen Abenteuern aufgebrochen bin. Und werde auch das weitermachen, solange ich das machen kann.
Hat jemand auch schon mal aufgrund vielleicht deiner Vorträge oder irgendwie sich bei dir gemeldet und gesagt, ich möchte das auch mal noch nachmachen oder probiert, dass du quasi Vorbild für andere bist? Gibt's das?
Ja, waren viele schon, die sich aufgrund des Vortrags gemeldet haben und gesagt haben, sie träumen schon lange von einer großen Tour, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber haben das schon öfters im Kopf gehabt und haben sich eigentlich nie traut aufzubrechen. Deswegen habe ich jetzt auch gerade nochmal gesagt, aufbrechen, einfach machen und es ist ziemlich sicher, man wird es nicht bereuen.
Und wenn es Neues Spannendes gibt, Christian, spätestens nach der nächsten Tour, freuen wir uns wieder, wenn du wieder bei uns bist und wieder berichtest.
Freue mich auch, komme gern wieder und
super gerne jederzeit.
Mal,
ich freue mich, dass du heute da gewesen bist bei uns. Damit sind wir mit der Plattform auch schon wieder durch. Das war es dann von heute mit der 1 Stunde. Mein Name ist Michael Trost, du warst unser Studiogast und du bist der,
nochmal Christian Rottenegger, bedanke mich auch fürs Dasein, hat viel Spaß gemacht.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Gleich geht's weiter mit dem Programm und wir sagen für heute Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.